Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im International Ministry Training der International Church Bonn. Herzlich willkommen. Wir hatten letzten Sonntag hatten wir das Thema Leiterschaft und Entscheidungsfindung. Und wir beim letzten Mal haben uns sehr stark darauf fokussiert, wie kann ich persönlich als Leiter Entscheidungen treffen. Und heute werden wir einen neuen Bereich, einen anderen Bereich behandeln. Und zwar, wie möchte Gott das eigentlich in der Gemeinde haben? Oder was sagt eigentlich Gottes Wort, wie wir in der Gemeinde Entscheidungen treffen? Bevor wir unsere Session natürlich beginnen, wollen wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns lenkt und leitet und dass wir sein Wort verstehen. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir für den Heiligen Geist, dass du uns lenkst und leitest in alle Weisheit und in alle Wahrheit. Du führst uns persönlich, aber ich danke dir auch für die Gemeinde, die du erkauft hast durch dein kostbares Blut. Und wir müssen viele, viele Entscheidungen treffen als Gemeinde. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns auch Leiterschaft gegeben hast, Herr. Das ist auch das Thema dieses Streams, Vater. Und wir beten, Herr, dass wir als Leiter vor allen Dingen Diener Gottes sind, vor allen Dingen Diener des Wortes sind, geleitet sind durch den Heiligen Geist, damit wir die richtigen und guten und klugen Entscheidungen treffen können für deine Gemeinde. In Jesu Namen, Amen, Halleluja. Ja, wir wollen heute sprechen über Leiterschaft in der Gemeinde und wir wenden uns dem Wort Gottes zu. Ich lese als erste Stelle aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 28. Und dort haben wir folgenden Vers: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Hier haben wir also eine ganz wichtige Information, nämlich dass unser Curriculum heißt ja Führen wie Jesus. Und Jesus hat ja seinen absoluten Standard vorgegeben, da haben wir schon öfter drüber gelehrt, Johannes 10, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und den Hirten zeichnet aus, dass er sein Leben hingibt für die Schafe, dass er vorausgeht, dass er mit durch sein Leben und sein Vorbild leitet. Genau das Gleiche haben wir hier. Und zwar habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde, als die der Heilige Geist euch als Aufseher, und hier ist das griechische Wort Poimen, also Hirte, auch hier das gleiche Wort, wie wir bei Jesus haben in Johannes 10. Nun, ich möchte gerne hier eingehen auf diesen Nebensatz, nämlich Leiterschaft. Wie geschieht eigentlich Leiterschaft? Wer setzt Leiter ein? Wer entscheidet, dass jemand Leiter ist in der Gemeinde und wer nicht? Und das Erste, und das hört sich jetzt sehr abstrakt und vielleicht auch nicht so ein bisschen unpraktisch an, da steht hier das Erste, es ist der Heilige Geist, der Menschen einsetzt. Das ist hochinteressant. Das heißt, wir werden gleich auch nochmal auf ein paar menschliche Konstrukte eingehen. Wie entscheiden wir eigentlich in der Gemeinde? Das eine Extrem ist der Diktator, der alles durch Gewalt und Macht entscheidet. Jesus sagt zu seinen Jüngern, so soll es nicht unter euch sein. Nicht wer am meisten Geld hat, nicht wer am meisten Macht hat, der soll entscheiden, sondern durch den Heiligen Geist soll es geschehen. Das andere Konstrukt, was wir natürlich in unseren westlichen Ländern haben, ist durch Demokratie. Auch da werden wir gleich drauf kommen. Nein, das Erste, was hier gleich steht, der Heilige Geist, er setzt Menschen ein. Wie das geschieht, darauf werden wir gleich eingehen. Was mir hier noch wichtig ist in diesem Vers, ist die Sicht, den Wert, den Jesus für die Gemeinde hat. Hier heißt es, dass Gott seine Gemeinde erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das finde ich hochinteressant, weil es ist manchmal so, wir haben heute Morgen noch gepredigt über die erste Liebe. Ja? Wenn man in der ersten Liebe ist, dann ist die Gemeinde das Nonplusultra. Ne? Dann fragt man sich am Montag, wann ist wieder Sonntag? Wann darf ich in die Gemeinde kommen? Man hat keine Gebetsstunde ausgelassen. Das ist so die erste Liebe. Und man kam in die Gemeinde und man dachte, jeder ist ein Engel, nicht wahr? Aber je länger man in der Gemeinde ist, desto mehr merkt man auch, die Gemeinde besteht aus fehlerhaften Menschen. Mir hat mal jemand gesagt, ich möchte sein wie Jesus. Ja, sag ich, wirklich, wenn du werden möchtest wie Jesus, dann darfst du auch lernen, so viel zu vergeben wie Jesus. Ja, das möchte ich gerne, ich möchte auch so vergeben können wie Jesus. Dann sage ich, herzlich willkommen in der Gemeinde. Dort wirst du verletzt, 100 pro, und dort lernst du auch so zu vergeben wie Jesus. Das heißt also, je mehr, länger man in der Gemeinde ist, man schätzt Gemeinde nicht mehr so hoch wie am Anfang. Aber hier steht, welchen Wert Gott hat für seine Gemeinde. Über all die Jahrhunderte, all die Jahrtausende ist Gemeinde das, wofür er den höchsten Preis bezahlt hat. Er hat bezahlt für seine Gemeinde mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Ich möchte dich heute fragen, als Leiterin, als Leiter, wie viel ist dir die Gemeinde wert? Ist sie dir nicht mehr viel wert, dann solltest du auch nicht Leiter sein. Wenn sie dir so viel wert ist wie Jesus Christus, dann ist das die erste Qualifikation, die dich auszeichnet als Leiter. Denn unser Leiter, Jesus Christus, es war ihm so wertvoll, die Gemeinde, dass er sein Leben gegeben hat für die Gemeinde. So, das ist vielleicht der erste und wichtigste Punkt. Nummer eins, der Heilige Geist setzt Menschen ein. Und das zweite, was ist dir die Gemeinde wert? Ist dir die Gemeinde so viel wert, wie Jesus die Gemeinde wertgeschätzt hat? Nun, wir kommen jetzt zu der Praxis. Wie wurden eigentlich in der Bibel Älteste, das ist so ein Begriff, die Ältesten. Die Ältesten sind nicht die mit den langen weißen Rauschebärten. Älteste ist einfach ein Titel für einen Leiter. Dazu lesen wir den 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 7 und Titusbrief, Kapitel 1, Vers 6 bis 9. Und dort sehen wir immer wieder in diesen beiden Schriftstellen, die wir mal zu Hause ausführlich lesen dürft, dass die Aufgabe und Begabung eines Ältesten immer war, die ganze Herde zu leiten. Das heißt nicht nur einen kleinen Arbeitskreis und das war dann das Wichtigste. Nein, das ist nicht ein Ältester, der vielleicht einen Hauskreis hat und dein Hauskreis ist das Wichtigste, sondern ein Ältesten zeichnet aus, dass er immer die ganze Herde sieht und die ganze Gemeinde wichtig für ihn ist. Dann sehen wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 17, dort heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. Das finde ich hochinteressant. Das heißt, die Ältesten sind nicht unbedingt die Prediger, sind nicht unbedingt die, die jeden Sonntag auf der Kanzel stehen, sondern Älteste sind Hirten, die gut vorstehen, die gut leiten. Das heißt, Ältester ist nicht unbedingt der klassische Pastor, sondern Älteste sind Menschen, die wie ein Hirte die Gemeinde leiten und führen. Was macht ein Hirte? Ein Hirte begleitet Menschen auf ihrer geistlichen Reise. Ja? Wo heißt es denn im 1. Johannes 2, da schreibt Johannes an drei Altersgruppen von Christen. Er schreibt an die Kinder, da sagt er, dass ihr wisst, dass Gott euer Vater ist, dass alle eure Sünden vergeben sind. Das sind Kinder, ja? Die reden auch die ganze Zeit, oh, ich habe wieder so viel Mist gebaut, Gott hat mir vergeben, Halleluja. Ne? Das sind Kindheitsstadium. Dann schreibt er an die jungen Männer, die ihr den Satan überwunden habt, weil das Wort Gottes in euch bleibt. Ja? Das sind die jungen Männer, die große Heldentaten tun und die wissen, wie man das Wort festhalten kann. Und dann schreibt er an die Väter, die ihr erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Nun, was unterscheidet einen Vater in einer Gemeinde von einem jungen Mann? Ein Vater ist nicht nur jemand, der zeugen kann. Junge Männer können zeugen, können Kinder in die Welt setzen. Aber ein Kind zu zeugen, macht dich noch lange nicht zum Vater. Natürlich im biologischen Sinne, natürlich bist du der biologische Vater. Ein Vater, er kümmert sich um seine Kinder. Er ist für die Kinder da, selbst wenn sie jede Nacht schreien oder krank sind. Er weicht nicht von ihrer Seite und er begleitet auch die Kinder durch die verschiedenen Wachstumsphasen. Das ist das Bild des Hirten. Das sind die Männer und Frauen Gottes, die hier mit Ältesten gemeint sind. Nun, ein Ältester wird also erkannt durch seinen Lebensstil, durch die Taten, die er tut, durch sein Verhalten, ganz besonders eben zur Herde, zu den Schwachen. Und ein Ältester sollte nicht vorschnell berufen werden in den Leitungsdienst. Im 1. Timotheus 5, Vers 22 lesen wir diese oft falsch verstandene Stelle: Die Hände legen niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden, bewahre dich rein. Nun, ich komme ja aus dem charismatischen Umfeld und wir haben diese Stelle oft ganz anders gedeutet. Ja, wir haben dann gesagt, oh ja, du darfst jemanden nicht die Hände auflegen, der in Sünde lebt oder der einen Dämon hat. Dann könnte vielleicht sogar der Dämon überspringen oder was weiß ich. Das ist überhaupt nicht hier gemeint, sondern hier in diesem Kontext spricht es von der Einsetzung von Ältesten. Es geht nicht darum, das wurde ich auch manchmal gefragt, Pastor Mario, wir sind getraut worden oder ich bin getauft worden von einem Pastor und Jahre später hat sich herausgestellt, er lebt in Sünde, er hat Geld hinterzogen, er hat mit seiner Sekretärin ein Verhältnis gehabt. Ist jetzt meine Ehe, die er getraut hat, ist sie verflucht oder bin ich verflucht, weil ich von ihm getauft worden bin? Das ist nicht gemeint. Wenn wir getauft werden, wir werden auf den Namen Jesus getauft, Amen, und nicht auf den Namen deines Pastors. Wenn deine Ehe geschlossen wird, ist unter dem Segen Gottes und nicht unter dem Segen deines Pastors. Ganz egal, was für ein Krimineller oder für ein Sünder der Pastor war, der dich getauft oder getraut hat, deine Ehe ist gegründet auf den Namen Jesus. Amen. Deswegen ist deine Ehe gesegnet und auch deine Taufe ist gesegnet, weil du getauft bist auf den Namen Jesus, nicht auf den Namen deines Pastors. Nein, hier ist der ganz andere Kontext. Wir sollen, bevor wir Älteste einsetzen, sollen wir eine Zeit der Bewährung nehmen. Hier steht auch, in dem Kontext steht in 1. Timotheus 5, einen neu gepflanzten Neophytes, ne? Einen Neuling sollst du nicht wählen. Ja, das heißt also, damit er sich nicht aufblase und stolz werde. Das heißt, ein Ältester braucht Zeit, ja, Zeit. Wir sollen Menschen nicht zu schnell zu Leitern einsetzen. Sie müssen sich bewähren durch die Probleme, durch die Anfechtungen, durch die Rückschläge, die Christen haben. Da bewährt sich, ob jemand treu Jesus nachfolgt, auch wenn seine Gebete nicht erhört werden, auch wenn er vielleicht in verschiedene finanzielle Schwierigkeiten kommt. Da prüft Gott Menschen, werden sie mir dienen, auch wenn sie nicht erfolgreich sind? Auch wenn man nicht Geld verdient? Auch wenn man vielleicht Schwierigkeiten hat und krank wird oder verfolgt wird oder andere Christen einen hassen? Diese Prozesse brauchen Zeit. Und deswegen sagt Paulus, lass dir Zeit und lege nicht vorschnell Hände auf und nicht um zu beten, natürlich auch um zu beten, sondern jemanden einzusetzen als Ältester. Nun, wie werden Älteste erkannt? Sie werden erkannt durch ihren Lebensstil. Und dann heißt es weiter in Titus 1, Vers 5, da sagt Paulus dem Titus, in Kreta und jeder Stadt Älteste einzusetzen. Das heißt, Älteste werden erkannt durch Leiter. Ja? Paulus und Barnabas wählten für jede Gemeinde in Kleinasien Älteste, Apostelgeschichte 14, Vers 23. Dieses Wahlverfahren hebt sich zum Beispiel ab von der Diakonwahl in Apostelgeschichte 6, Verse 2 bis 6. Da haben dann die Apostel zu der Gemeinde gesagt, wählt ihr euch Leiter aus, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, mit Weisheit und einem guten Ruf. Das heißt, dort wurden sie nicht erkannt von den Aposteln, dort wurden sie erkannt von der Gemeinde. Ja, das ist also ganz wichtig. Wir haben verschiedene Wahlverfahren in der Bibel. Wir haben also verschiedene Wahlverfahren in der Bibel und da ist jetzt die Frage, welches ist das richtige Wahlverfahren? Da haben wir zum Beispiel die Wahl des 12. Apostels. Ihr wisst vielleicht aus der Geschichte, dass Judas war der 12. Apostel, er hatte sich ja erhängt. Und dann war die Frage gekommen, wer wird der Stellvertreter sein für Judas? Und tatsächlich haben sie hier das Los geworfen. Ja? Das Los kommt aus dem Alten Testament und war das sogenannte Umin und Tumin. Ja? So haben damals die Priester Entscheidungen getroffen, indem sie es losgeworfen haben. Das ist jetzt eine große Frage. Wählen wir in der neutestamentlichen Gemeinde Älteste, Leiter, Pastoren durch Lose? Ne? Haben wir das gleiche Losverfahren wie im Alten Testament? Das tatsächlich wurde nur einmal gemacht mit Matthias und nie wieder. Ja? Das heißt also, wir haben ein anderes Entscheidungs- oder ein, wir sprechen ja heute über Entscheidungsprozesse, ein anderes Wahlverfahren. Dann haben wir Apostelgeschichte 6, haben wir gerade erwähnt. Dort war ja die Wachstumskrise der ersten Gemeinde, die Gemeinde wuchs und es entstand Unzufriedenheit und die griechischsprachigen Witwen wurden vernachlässigt gegenüber den hebräischsprachigen Witwen aus den Juden. Die Apostel haben damals eine sehr gute Entscheidung getroffen, haben gesagt, wir müssen uns konzentrieren auf den Dienst des Wortes, das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Teil gehabt, und dann haben sie der Gemeinde gesagt, wählt ihr euch Diakone. Und das ist interessant, nicht die Apostel haben das entschieden, wer die Diakone sind, sondern sie haben basisdemokratisch, wenn man das so nennen darf, der Gemeinde ein paar Kriterien an die Hand gegeben, haben gesagt, wählt ihr euch aus, wer erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, wer einen guten Ruf hat, und diese Leute haben dann die Gemeinde gewählt durch Handausstreckung. Das nennt man Chairotoneomai. Chaia ist die Hand, Toneomai ausstrecken. Handausstrecken war im Griechischen sowohl Wahl durch Handzeichen als auch gleichzeitig Segnen. Das heißt also, wir haben hier in Apostelgeschichte 6 eine basisdemokratische Wahl. Dann haben wir in Titus 1, Vers 5, haben wir eben auch gelesen, haben wir, dass Paulus dem Titus sagt, wähle du Älteste aus und setze sie ein. Haben wir ein katholisches Verfahren, wenn du so willst. Ja? Das heißt eben, die Obersten von der Kirche, von Top-Down-Prinzip, haben eingesetzt, du bist Ältester, du bist Ältester, du bist Ältester. Ja? Das haben wir auch ein katholisches Entscheidungsprinzip in der Bibel. Wir als ICB haben in unserer Satzung folgendes Entscheidungskriterium in unsere Satzung geschrieben, und zwar als Apostelgeschichte 14,23. Ich lese vor. Als die Apostel ihnen aber in jeder Gemeindeversammlung Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Das ist ein Mischsystem. Die eine Dimension ist, die Apostel haben Menschen erkannt, die das Leiterpotenzial hatten. Wenn du so willst, ist es ein theokratisches System. Sie haben erkannt, wer hat die Salbung Gottes, wer verhält sich wie ein Hirte, ja? die gut vorstehen. Wer hat den richtigen Charakter? Wer hat die Salbung des Heiligen Geistes? Wer hat einen guten Ruf? Und dann haben sie einen zweiten Schritt gemacht, das heißt also, das ist die theokratische Dimension, und dann haben sie ihnen gewählt. Hier ist Chairotoneomai auch wieder drin, das heißt, sie haben sie der Gemeinde vorgestellt, haben gesagt, das sind die Leute, die wir sehen, wir möchten aber die Bestätigung der Gemeinde, sehr weise. Das heißt also, wir haben hier zwei Stränge, die zusammenfließen bei Apostelgeschichte 14,23. Leiter sind nur die, nicht die, die hier ein Schild haben. Ne? Gibt es ja auch in manchen Gemeinden, die haben hier so ein Schild. Apostel Michael, ne? Oder Prophet Andrew, ne? Oder Pastor so und so. Ne? Nein, nein, du brauchst kein Schild an deiner Jacke. Du brauchst das Vertrauen der Menschen, denen du dienst. Ne? Das ist wichtig. Das heißt, das haben wir bei uns in der Satzung. Das heißt, wenn man so fragt, aber jetzt Pastor Mario, jetzt sag doch mal, wie wird in der Gemeinde geleitet? Durch Lose? Müsste ich eigentlich sagen, ja, steht in der Bibel, durch Lose. Durch Basisdemokratie? Ja, steht, Apostelgeschichte. Durch katholisch, top-down? Ja, steht in Titus. Durch ein Mischverfahren, sowohl theokratisch als auch basisdemokratisch? Ja, steht alles in der Bibel. Dann sagst du vielleicht, aber Mario, da ist doch die Bibel widersprüchlich. Sag mir, was ist die Wahrheit? Ja, das ist griechisches Denken. Griechisches Denken sagt, entweder oder, nur eins kann stimmen. Tatsächlich gibt Gott uns alle möglichen Wege zur Auswahl und sagt, ich habe dir den Verstand gegeben, ich habe dir den Heiligen Geist gegeben, wähle aus. Das ist übrigens eine Analogie zu meinem Seminar über dürfen Frauen lehren. Gibt es kein Entweder-Oder. Ja, Paulus sagt, Frauen dürfen nicht lehren. Auf der anderen Seite hatte Frauen gehabt, die waren Apostelinnen und Gemeindevorsteher. Ja, sag mir, was ist die Wahrheit? Dürfen Frauen reden oder nicht? Es gibt kein Entweder-Oder. Es gibt sowohl als auch. Du musst überlegen, in welcher Kultur lebst du? Wo willst du Gemeinde gründen? Ist es eine patriarchalische, eine konservative Kultur? Ist es eine westliche, eine liberale Kultur, dann musst du selber das entscheiden, auch mit dem Heiligen Geist zusammen und auch mit deinem Verstand, welches Leitungskriterium ist das Richtige. Wir leben zum Beispiel in einer sehr demokratisch geprägten Welt und unser höchstes Kapital ist nicht unser Geld, ist nicht unser Gebäude, unser größtes Kapital ist das Vertrauen. Deswegen wir als Gemeinde, wir müssen transparent sein. Alle Entscheidungen, die wir treffen, finanzieller Natur, wenn wir Personalentscheidungen, die müssen wir transparent vor der Gemeinde deutlich machen. Deswegen, wir müssen in allen Dingen zuerst Gott verantwortlich sein, aber auch den Menschen, denn das ist unser Kapital. Deswegen kriegen wir auch so viele Spenden, weil die Leute wollen wissen, was geschieht mit ihren Spenden. Ganz wichtig. Das heißt also, haben wir hier verschiedene Kriterien der Entscheidung. Nun kommen wir zu den Aufgaben der Leiter und den Aufgaben der Ältesten in der Bibel. Das erste ist, Leiterschaft kennt das Neue Testament immer nur im Team. Es gibt keinen Diktator. Es gibt nicht den einen Pastor und alle anderen sind Knechte, sondern Älteste in der neuen testamentlichen Gemeinde war immer Team, immer Mehrzahl. Apostelgeschichte 14,23, Apostelgeschichte 20, 17 und 28, Titus 1, Vers 5, immer setze Älteste ein, immer in der Mehrzahl. Das heißt, Leiterschaft im Neuen Testament war immer Team. Auch letztens hat Schwester Isi sehr schön über den fünffältigen Dienst gelehrt. Jeder hat einen anderen Schwerpunkt, aber sie waren ein Team, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten, immer Team. Sie haben sich gegenseitig ergänzt. Ja? Es kann sein, dass in der Ältestenschaft einer hervortritt, ja? Als Primus inter pares, wie zum Beispiel in der Apostelgeschichte 21,18, Jakobus in Jerusalem. Aber auch da sehen wir, darauf kommen wir gleich noch, auf den ersten großen Streit, die große Entscheidung, die erste Gemeindekrise in der Christenheit, immer haben die Ältesten mit Jakobus mitentschieden. Sehr, sehr interessant. Dann haben wir das Sendschreiben der Offenbarung, hatten wir heute Morgen gehabt, Offenbarung 2, das Sendschreiben nach Ephesus. Schreibe dem Engel der Gemeinde, dem Boten, ne, das, manche legen das aus, das war dann der Älteste, der Primus inter pares, der die Gemeinde als Erster im Team geleitet hat. Dann haben wir, und da möchte ich euch gerne mal ein Buch vorstellen, das ist von Reinhold Ulonska. Reinhold Ulonska ist schon beim Herrn, er ist einer der führenden Leiter gewesen der Pfingstbewegung in Deutschland, damals ACD, heute BFP, und er hat ein Buch geschrieben, Hütet die Herde Gottes. Kann ich sehr empfehlen. Ich muss jetzt lachen. Er war zwar der Meinung, eine Frau darf nicht lehren und leiten, aber mal abgesehen davon, dass ich da von ihm abweiche oder sage, es geht beides, ein sehr tolles Buch über Ältestenschaft, Pastorenschaft, fünffältigen Dienst. By the way, auch sein Buch Geistesgaben, ich glaube, es wird nicht mehr gedruckt, kannst du aber auf Amazon gebraucht kaufen, die Geistesgaben. Also Reinhold Ulonska war ein gesegneter Lehrer und einer der besten Lehrer, die ich bisher gehört habe. Hier haben wir in seinem Buch Hütet die Herde Gottes auf der Seite 96 eine sehr schöne Beschreibung, wie Leiterschaft, wie Entscheidungsfindung üblicherweise in der Gemeinde geschieht. Da sagt er zum Beispiel auf der Seite 24, Leiterschaft durch Hierarchie, durch Priesterherrschaft, so nennt er das. Ja? Das heißt top-down, der Pastor entscheidet, die Gemeinde spurt. Ja? Das ist eine Modell. Und sagt er, das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Das andere Modell, auch menschlicher Art, ist durch Demokratie. Das heißt, die Mehrheit entscheidet. Wir haben nur ein Problem, die Menschen sind Sünder. Auch wenn sie Christen werden, bleiben sie trotzdem Sünder. Das heißt, nicht unbedingt, was die Mehrheit entscheidet, ist der Wille Gottes. Ja, das kann auch manchmal anders sein. Schauen wir im Alten Testament. Da gab es auch einen Propheten gegen das ganze Volk und trotzdem war Gott auf der Seite des Propheten. Also auch Demokratie, sagt Reinhold Ulonska, ist nicht das perfekte Entscheidungsgremium für eine Gemeinde. Dann haben wir Theokratie, Gesetzesherrschaft. Das heißt, wir schreiben ganz, ganz viele Regeln für die Gemeinde. Ich sage mal so, wo die Liebe erkaltet in einer Gemeinde, brauchst du immer mehr Regeln. Das ist einfach so. Wenn die Augustinus hat gesagt, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann brauchst du keine Gesetze mehr. Dann hast du eine gesetzlose Gemeinde. Wenn jeder Gott liebt und seinen Nächsten wie dich selbst. Ja, aber das ist nun einfach, nachdem ich Pastor bin seit 35 Jahren, das ist einfach eine Illusion. Die Gemeinde, so sagt Dietrich Bonhoeffer, ist eine Versammlung von Sündern. Aber auch unendliche Regeln und Gesetze werden eine Gemeinde nicht unbedingt in den Segen oder in die richtige Entscheidung führen. Was haben wir noch? Dann haben wir Reinhold Ulonska. Charismatokratie. Ne? Der Herr hat mir gesagt, nicht wahr, was richtig ist. Nein, auch in meiner alten Gemeinde hatte damals Gott zu mir gesagt, bau eine Gemeinde, wo Kinder begleitet werden, auch im Alltag. Und Gott hatte damals zu mir gesagt, bau eine Kita, bau eine christliche Schule. Nun, ich hätte damals mich vor die Gemeinde stellen können und hätte das machen können, wie viele meiner Kollegen. Gott hat zu mir gesagt, wir sollen eine Kita bauen. Hätte ich machen können. Die Gemeinde hätte wahrscheinlich damals das auch vielleicht gemacht, weil sie sehr empfänglich waren für solche Prophetien. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin vor die Gemeinde gegangen und habe gesagt, Gott hat mir einen Eindruck gegeben, wir sollen eine Kita gründen. Das kostet sehr viel Geld. Und dann haben wir in der Gemeindeversammlung das diskutiert. Das war bestimmt ein Prozess von einem Jahr. War auch zum Teil sehr mühsam, weil sehr viel Angst da war, viele Sorgen. Wir sind aber diesen Weg gegangen. Und am Ende haben wir dann gemeinsam entschieden, zusammen mit dem Heiligen Geist, zusammen mit der Gemeinde, zusammen mit den Ältesten, und dann haben wir die Kita gegründet. Und der Unterschied war, das Erste ist, wenn der Pastor das durch Charismatikratie macht, dann ist es seine Kita. Dann sind es aber auch seine Probleme. Wenn ein Pastor sich aber demütigt und sagt, ich habe einen Eindruck, bitte prüf das, gemeinsam wollen wir das entscheiden, mit dem Heiligen Geist zusammen, dann ist es unsere Kita. Dann sind es aber auch unsere Probleme. Und dann machen wir das zusammen als Familie. Das ist der Unterschied, wenn ein Pastor sich demütigt. Reinhold Olonska sagt, was wir haben in der Bibel, ist eine Christokratie. Der am meisten Christus dient, sich unterordnet dem Wort Gottes, der Herde dient, den Schwachen dient, wo Gott bestätigt durch seinen Heiligen Geist, dass Wunder geschehen, Heilung geschehen, Menschen kommen zum Glauben, Menschen verändern sich durch das Wort Gottes, da sehen wir, dass jemand von Gott bestätigt wird und dem folgen dann auch die Schafe. So wie bei Johannes 10, die Schafe folgen ihrem Hirten, weil sie seine Stimme kennen. Dem Mietling, dem folgen sie nicht, weil sie seine Stimme nicht kennen. So, um das ein bisschen zu kondensieren, haben wir hier eine Arbeitsbeschreibung für jemanden, der in der Christokratie lebt. Ein Ältester, nicht alle Ältesten, aber manche Älteste, die sind hingegeben der Lehre des Wortes Gottes. Sie sind Hirten der Gemeinde. Sie kümmern sich um die Schwachen. Sie kümmern sich darum, dass die Kranken besucht werden, telefoniert werden, dass man für sie betet. Die Ältesten tragen Verantwortung, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten. Erkennst du, wer wirklich ein Leiter ist? Ein Ältester kümmert sich um die Schwächsten der Gemeinde. Ein Ältester gibt Raum für Gebet und Fürbitte. Ein Ältester ist nicht nur da, dass sein eigener Dienst gebaut wird, sondern kümmert sich darum, dass die anderen ihren Dienst besser tun können und übt ein, dass Menschen gefördert werden in ihren Gaben. Und das Letzte, ein Ältester versucht, gute Entscheidungen zu treffen. Wir sehen das in dem großen ersten Streit der Gemeinde, Apostelgeschichte 15. Dort ging es um den Streit der Beschneidung. Wir alle, die wir die Bibel ein bisschen kennen, wissen, worum es ging. Die Gemeinde in Jerusalem, das waren alles Juden, die Jesus folgten, die sagten, ein echter Christ ist nur der, der auch beschnitten ist und sich an die mosaischen Gebote hält. Und gingen nach Antiochia und haben zu ihnen gesagt, ihr seid keine richtigen Christen, weil ihr seid nicht beschnitten. Und dann hat Paulus dagegen gehalten und hat gekämpft wie ein Löwe, dass auch die Heiden Christen sein dürfen, vollwertige Christen, auch ohne Beschneidung, auch ohne die mosaischen Gebote zu befolgen. Und dann kam ein sehr interessanter Prozess, nämlich das Erste, was geschah in Apostelgeschichte 15, brachten Paulus und die Apostel, brachten sie die Fakten, dass große Wunder geschahen, Heiden sich bekehrten. Dann kam Petrus, und das wisst ihr ja, dass Petrus der war, Apostelgeschichte 10, der den ersten Heiden, nämlich Cornelius, zum Herrn geführt hat und getauft hat. Und dem fiel das auf einmal ein, ach ja, mir ist ja auch mal was passiert. Petrus wurde interessanterweise nie als Heidenmissionar gebraucht später. Er blieb bei den Juden, aber tatsächlich hat er den ersten Heiden zu Jesus geführt und erzählte die Geschichte. Und dann Jakobus, der Leiter der Gemeinde, fing an zu prophezeien und zitierte einen Propheten, dass in der letzten Zeit würde Gott die Hütte Davids wiederherstellen und alle Nationen würden zum Haus Gottes kommen. Das heißt also, hier sehen wir einen bestimmten Prozess von Informationen. Was ist die Information? Was passiert gerade? Was sind die Fakten? Was ist die Vision? Was sagt Gottes Wort? Ganz wichtig. Und dann zum Schluss heißt es, dass sowohl die Apostel, die Ältesten, die ganze Versammlung und der Heilige Geist hat es ihnen gut erschienen, eine Entscheidung zu treffen. Was war die Entscheidung? Es war der Kompromiss des Apostelkonzils von Jerusalem, Apostelgeschichte 15, haben sie einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Antiochia, haben gesagt, wir erkennen euch an, ihr seid vollwertige Christen, auch ohne Beschneidung, nur haltet euch fern von Unzucht, vom Erstickten und von Blut. Das waren dann dieser Kompromissbrief, und wo sie eine gute Entscheidung getroffen haben und wo sie die erste Gemeindespaltung verhindert haben durch Fakten, Infos, Vision, Wort Gottes und eben Prophetie. Was sagt das Wort Gottes? Sie sehen, also hier wurde eine Entscheidung getroffen durch Prozesse und durch Einmütigkeit. Das zeichnet einen guten Gemeindeleiter aus, dass er einen Prozess entwickelt, wo die ganze Gemeinde mitgenommen wird, informiert wird, die Vision Gottes, das Wort Gottes versteht und dann eine Entscheidung treffen kann. Und das wünsche ich auch den Gemeindeleiterinnen oder Leitern oder die gerne sich ausstrecken nach einem Hirtendienst, dass der Heilige Geist euch in diese Fähigkeit hineinführt. Ich möchte noch beten. Vater Gott, ich danke dir. Dein Wort sagt, nicht viele sollen Leiter werden, denn der Weg eines Leiters ist nicht der einfachste. Der Weg eines Leiters ist begleitet von Disziplin, von Heiligung, von Vorbild. Deswegen warnt sogar die Schrift, nicht alle sollen Leiter werden, denn Leiter werden härter geprüft als normale Nachfolger. Aber ich danke dir, dass dein Wort auch sagt, wenn jemand nach einer Leitergabe strebt, so strebt er nach einer guten Sache. Und so bete ich für alle, die heute zuschauen, Herr, die dieses Verlangen haben, Leiter zu sein, segne sie, Vater, und danke, dass du sie hineinführst in die Berufung, die du ihnen gibst. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.